Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind Dustin und Andy und wir sind mit ganz viel Herzblut professioneller Bassist, Drummer und natürlich Musikcoaches in der Grooves & More Schlagzeugschule und in Andys Basecamp. Egal, ob du gerade erst loslegst oder schon lange Musik machst, wir teilen jede Woche Tipps, Erfahrungen und Stories aus unserem Musikerleben mit dir. Und ja, in dieser Folge geht's darum, wie wir einen neuen Song lernen. Aber dazu gleich mehr. Guten Morgen, Dustin.
Moin. Na, wie ist die Lage?
Gut, viel zu tun irgendwie. Dadurch arbeitet der Kopf zu viel. Auch nachts, da muss ich irgendwie aber so ein paar Baustellen abarbeiten. Aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Läuft alles Bombe gerade eigentlich, ja.
Ja, schön. Das freut mich zu hören. Aber ist doch eigentlich auch gar nicht so ungewöhnlich, dass man Anfang des Jahres im Januar so ein paar Sachen, ich sag jetzt mal, aufgleist. Genau, damit der Zug einigermaßen rollt durchs Jahr, oder nicht?
Ja, ja, also, auf jeden Fall. Nur, dass das dann alles so schnell Fahrt aufnimmt und funktioniert, dann muss man halt hinterherkommen, ne? Genau. Aber an der Stelle erstmal ein fettes Danke an euch, liebe Hörerinnen da draußen. Irgendjemand hat mich drauf gestupst. Wir waren mal wieder in den Top 100 der Musikpodcasts. Können wir uns quasi mal ein T-Shirt drucken. Und haben auch bei Spotify 3 neue 5-Sterne-Bewertungen. Und da ihr ja da draußen als Bassisten und SchlagzeugerInnen schlaue Menschen seid, hat es auch jemand geschafft, bei Apple eine Bewertung mal wieder abzugeben. Das ist ja immer etwas komplexer da. Aber da
ist
haben
das
wir
so?
Auch, ja, ich glaube, das ist ein bisschen komplexer da. Genau. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Natürlich auch, wie immer, danke an alle Patreons und alle, die da neu dazu gekommen sind, wie zum Beispiel der Thomas gestern. Ich habe dir auch direkt eine E-Mail geschrieben, guter Vorsatz fürs Jahr, neue Patreons werden mit E-Mail begrüßt. Mhm. Und genau, ja. Und was war bei dir so in der letzten Woche?
Was war bei mir in der letzten Woche? Wir haben ja hier, jetzt müssen wir einmal überlegen. Nee, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, weil der Umbau schon, also der Großteil des Umbaus schon hinter mir gelegen hat. Ne? Ich muss ein bisschen hier, oh Gott.
Aber jetzt hast du die ersten Testvideos gemacht und ich muss sagen, sieht schick aus.
Ja, genau. Ja, ich teste noch so ein bisschen. Ich vermute, dass jetzt an diesem Wochenende auch das erste YouTube-Video veröffentlicht wird. Also es ist im Grunde genommen schon zu 95% fertig geschnitten. Und das ist aber so, kleine Erfahrung für alle, die mal so größere Sachen irgendwie umbauen und dann bei unterschiedlichen Unternehmen, Handwerksunternehmen irgendwie so Material bestellen, da ist es so, dass zwischen den Jahren ganz oft so die Lieferbände stillstehen und dann irgendwie so ab Mitte Dezember sozusagen so ein Stapel da gemacht wird und das dauert relativ lange dann im neuen Jahr, bis dieser Stapel wegversendet ist und das war der Grund, warum wir hier nicht in der letzten Woche direkt komplett fertig geworden sind, weil wirklich so 2-3 Bauteile sozusagen fehlten. Das passiert jetzt noch in der nächsten Woche und ansonsten war jetzt A-Woche, also Unterricht, habe ein paar Probestunden gemacht, physisch in Präsenz, aber auch digital und da freue ich mich schon drauf. Ja, und ansonsten habe ich letzte Woche so quasi ein bisschen Privat-Talk noch, habe ich ja so richtig das mit dem Joggen vorsichtig angefangen. Ja. Und das ist schickt sich bisher sehr, sehr, sehr gut an. Also alles bisher sehr schmerzfrei. Und ich denke, wenn ich da jetzt weiter konservativ nach und nach ein bisschen steigere, dann könnte das auch eine weitere wichtige Säule sein im Thema des fit werdens und fit bleibens vor allem dann. Ne?
Ja, sehr gut. Ja, zum Thema fit am Instrument hätten wir ja unsere Jam Night anzubieten am 13.02. Und damit wir ein bisschen planen können, dürft ihr euch gerne anmelden. In Andys Basecamp gibt es da schon den passenden Thread dazu, wobei der Weihnachtstrubel ein bisschen untergegangen ist. Ich werde den nochmal ein bisschen aus der Versenkung holen. Aber gestern hat mir zum Beispiel der Lars geschrieben, hey Andy, voraussichtlich kann ich die Session im Februar in Schwerte mit einem Familienbesuch in Dortmund kombinieren. Also der kommt ein bisschen von weiter weg. Das wäre klasse, würde mich freuen, euch mal in echt zu sehen. Muss man sich noch irgendwo anmelden oder einfach vorbeikommen. Viele Grüße, Heiko. Genau, also am besten uns kurz Bescheid sagen, dann können wir bei den Getränken und so ein bisschen planen.
Ja, genau. Und ansonsten die Anmeldung könnt ihr einfach im Bund-ID-Portal einsehen.
sehr schön, genau. Dann gab es auch noch Podcast-Feedback. Heiko hat uns zum Beispiel geschrieben, hey, schöner Podcast mal wieder. Ich habe auch mit Lawrence vom Drum and Bass Weekend ein paar Mal geschrieben, also von unserem letzten Workshop. Und das waren ja, glaube ich, zwei, die beide bisschen Bass und Schlagzeug gespielt haben. Genau.
Ja, genau.
Und die haben dann festgestellt, wie cool das wäre, wenn man nebeneinander wohnen würde. Was hat er geschrieben? Es wäre voll die coole Kombi, wenn wir zu zweit sowas wie Sparringspartner-Sessions machen könnten. Aber ist halt leider zu weit weg. Und genau, auf jeden Fall sucht der Heiko jetzt quasi in seinem Umfeld. Also vielleicht gibt es ja noch so Leute hier, die können sich gerne melden. Dann geben wir das weiter. Dann hat im Bassik-Forum in unserem Podcast-Thread hat der Wolf Wahn noch zur letzten Folge mit dem Raumumbau geschrieben, neuer Raum, neues Glück, und hat ein schönes Foto gepostet von seinem neuen Raum. Da steht dann komplett restauriert, neu gestrichen, sauberer Teppichboden rein, viele schöne Lämpchen und natürlich noch mehr Instrumente. So muss das sein. So sieht's aus. Schönes Podcast-Thema, trifft genau meine Aktivitäten der letzten Wochen. Genau. Ja.
Ja, ja, das habe ich auch ein paar Mal gespiegelt bekommen auf den unterschiedlichsten Wegen. Achso, und da noch die Information, die Basotec-Absorber, die wurden vorgestern abgeholt.
Sehr gut.
Keine Nachrichten mehr bitte schicken. das noch so kleiner Sicherheitshinweis. Habe auch viel Feedback bekommen und ist wahrscheinlich jetzt auch so ein zwischen den Jahren oder zwischen den Jahren Projekt, so, lass uns mal den Proberaum wieder aufräumen und so. Ne? Also das ist ja... Ich glaube jetzt im ersten Quartal auch so dieser klassische Frühjahrsputz, was man dann irgendwann mal zu Hause macht und sagt so, jetzt ist mal Winter, muss jetzt mal hier vorbei sein, wir machen hier mal klar Schiff. Deswegen hat das wahrscheinlich auch zeitlich irgendwie ganz gut gepasst bei dem einen oder anderen.
Ja.
Ist mir auch so gespiegelt worden. Genau, habe ich auch so wahrgenommen. Ja, das mal dazu. Ich habe vorab auch noch so, das auch noch mehr,
sehe
ich
gerade,
ne? Ja, aber ich würde jetzt erstmal einmal, damit ich das nicht vergesse, weil ich habe es gerade aufgerufen, das Raumgesuch hier aussprechen. Und zwar geht's da um ein Raumgesuch in München. Und wenn wir jetzt Hörer und Hörerinnen haben in München, dann bitte einmal aufgepasst. Da geht's um einen Gitarrenlehrerkollegen, der Florian Holmer. Der hat seinen Unterrichtsraum sehr kurzfristig verloren aufgrund einer Nutzungsbeschränkung der Stadt. Oha. Also mal wieder so ganz klassisch, nachdem da irgendwie, weiß ich nicht, der hat da 15 Jahre in dem Raum unterrichtet und dann hieß es mit einer 3-Tages-Frist, jetzt geht das nicht mehr. Und der sucht jetzt in München einen neuen Raum. Und ich lese das jetzt einfach mal kurz vor. Raumgröße circa 15 bis 30 Quadratmeter. Dann in Klammern gerne auch größer, aber momentan schwer bezahlbar in München. Vorzugsweise in den Stadtteilen, jetzt muss ich mal richtig lesen, Sendling, Giesing und Haidhausen oder angrenzenden Stadtteilen. Mindestens 3 bis 4 Unterrichtstage müssen möglich sein. Kaltmiete bis maximal 500 Euro. Genau. Und wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, oder ihr habt einen Raum, oder ihr kennt andere Leute in München, wir verbinden euch da gerne. Ja, da würdet ihr dem Florian helfen.
Es ist überall ein heißes Eisen, aber ich glaube, in München ist das nochmal extra schwer und da verlesen wir das auch sehr gerne. So, was lese ich da noch? Drummer Summer und WDR Big Band?
Ja, okay, wilde Woche. Ich glaube, letzten Freitag habe ich gesagt, so, jetzt ist öffentlich und so, sputet euch. 11 von 12 Plätzen sind weg. Es gibt also wirklich nur noch einen Platz. Sputet euch. Genau.
Ich pack den Link Platz zu deinem Drummer Summer dann nochmal in die Shownotes.
Ja, genau. Einen Platz gibt's noch und es gibt die Warteliste und das Datum fürs nächste Jahr steht auch schon. Könnt ihr euch eintragen, wenn es dieses Jahr nicht passen sollte. Genau, und dann habe ich gerade noch aufs Diensthandy geschaut und ganz viele Fotos, Videos und ein riesen Danke WhatsApp von einer Mutter von einem Schüler, den ich schon ein bisschen länger begleiten darf, bekommen. Da ist es so, der geht nicht in Dortmund, sondern in der Nachbarstadt auf eine Gesamtschule, die sowieso grundsätzlich schon immer ein gutes Musikprogramm gehabt hat. Und die haben sich so ein paar Mal beworben bei der WDR Big Band für so einen Musikworkshop und haben den jetzt irgendwann sozusagen das losgezogen. Und die hatten jetzt irgendwie Workshop und Konzertwochenende mit der Big Band. Und da hat sich der Schlagzeuger der WDR Big Band bei mir persönlich gemeldet auch nochmal und sein Lob ausgesprochen, wie denn so ein junges Kind, also ich glaube 7. oder 8. Schuljahr, denn schon so fit sein kann und schon so ein abgehangener Musiker sein kann. Und das hätte er so auch noch nicht gesehen. Und da gab es ganz viel positives Feedback und das kam sehr überraschend. Also ich habe das mitbekommen, dass die Schule das gewonnen hat und dass sie das jetzt machen. Komme hier gerade ins Studio und gucke aufs Diensthandy und denke, huch, was ist das? Und lese das und denke, auch das ist aber, was ist das denn für eine Telefonnummer? Ja, also vielen Dank dafür, das bedeutet mir die Welt. Und das sah, so kann der Tag gern öfter anfangen auf jeden Fall.
Ja, da hüpft doch das Lehrerherz. Sehr gut. Aber wo wir gerade bei Big Band sind, können wir quasi in die Konzerttipps der Community rüber machen. Und zwar hat der Volker, treuer Podcast-Hörer, der spielt in der TU Big Band, ich glaube sogar in Dortmund, oder wo sind die beheimatet? Auf jeden Fall haben die ein krasses Ding im Konzerthaus in Dortmund, nämlich mit einem Orchester zusammen, einen Gig, Symphonic Groove, also Symphonic Groove Jazz, so mit dem Dortmunder Universitätsorchester und der TU Big Band Groove MBH mit beschränkter Haftung, sehr gut. Ein Konzerterlebnis der besonderen Art, straight trifft auf Schwing, Klarheit und Diffusion, die gediegene Klangsprache des Orchesters auf Dirty Tones und Scat Vocals, das ist bestimmt eine interessante Sache. Und der Volker hat sich vor einiger Zeit bei mir im Shop mal eine 10er-Karte gegönnt und jetzt, ich glaube ja gestern tatsächlich, haben wir noch an so ein paar Big Band-Arrangements da Hand angelegt und noch ein bisschen Feinschliff gemacht in Sachen Variation und Feel und so für die einzelnen Parts. Und das ist bestimmt interessant. Und das ist, ich wäre auch schlau gewesen, am 3.2., da im Link sieht man es, am 3.2. ist das. Ich packe den Link mal, also wer aus der Dortmunder Ecke kommt, den Link packe ich mal in die Shownotes. Aha. Und dann Wölfi, die du ja auch kennst, mit ihrer Band Nick of Time spielen die am 6.2. in Köln im Blue Shell mit ihrer neuen Sängerin zum ersten Mal. Das Ganze im Rahmen einer Music Masters Vorrunde. Und die würden sich auch über Unterstützung freuen. Da packe ich auch den Link mal in die Shownotes. Und da ist es, glaube ich, schlau, Tickets im Vorverkauf und sagen, dass man für Nick of Time kommt. Das hilft der Band. Da ist wahrscheinlich wieder so ein Ding, wo man so Mindestkartenkontingent abnehmen muss oder so. Genau. Auf jeden Fall wünschen wir da viel Erfolg. Also Wölfi am 6.2. und den Volker am 3.2. Und wenn ihr noch Konzerttermine habt Hauptsache Groove Community. Hast du? Ja, sonst
hast du. Aber das wäre dann jetzt, ich glaube dann, wenn ich das Datum, wann war Wölfi, dann wäre das eine Konkurrenzveranstaltung.
Ist ja egal, man muss ja Möglichkeiten haben.
So, die andere Möglichkeit wäre, wenn mich nicht alles täuscht, ich guck's gerade nochmal nach, manuell, ja, Maschinchen Buntes auch am 6.2. Secondhand, die Funk und Soul Coverband, die die vorletzte Jam Night eröffnet hat.
Ja.
Die sind im Maschinchen Buntes in Witten am 6.2. Genau, Gisa mit ihrer Band. Das fiel mir gerade noch ein, da klingelte es noch in meinem Kopf. Okay, ja, cool, super. Haben wir sonst noch was vorab? Oder
jetzt können wir endlich ins Thema machen. Und es kann ja sein, dass für diese Auftritte, die wir da gerade verlesen haben, noch ein neuer Song ins Repertoire gerutscht ist, was uns dann zum Thema führt. So übe ich oder du oder wir oder so könnte man einen neuen Song üben. Hast du da eine komplette Struktur? Übst du überhaupt noch?
Klar, ich übe jeden Tag, jeden Tag, was geht. Habe ich natürlich, aber ist natürlich einer Fallunterscheidung sozusagen unterlegen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Szenarien und ich würde sagen, bei unseren Hörern und Hörerinnen wird es ähnlich sein. Ich würde das Ganze vielleicht mal unterscheiden zwischen, ich übe einen Song für meine Band und ich übe einen Song für mich, den ich mir irgendwie vielleicht zum Beispiel zusammen mit meinem Bass- oder Schlagzeuglehrer ausgesucht habe oder den ich mir selbst ausgesucht habe und da den übe ich deswegen, weil ich den Song toll finde und weil ich festgestellt habe, dass da Sachen dabei sind, die ich noch nicht spielen kann. Also so technisch vielleicht, ne? Repertoire. Und das wären für mich erstmal zwei unterschiedliche Fälle, weil ich habe das aus der Wirtschafts- und Marketing-Sprech in Sachen, wenn es so ein Band-Song ist und man so in der Verantwortung ist, die Band da zusammenzuhalten, dann würde ich immer erstmal mit dem sogenannten Minimal Viable Version gehen. Also ich sage auch immer ganz gerne dann, wenn es so für einen Band-Kontext ist, Form First, um hier mal alle Anglizismen zu bemühen. Das wäre da für mich immer der erste Schritt, wenn es was ist, was ich in sehr absehbarer Zeit irgendwie im Bandkontext gerade abrufen muss. Wenn das nicht der Fall ist, sondern wenn es erstmal für mich ist, dann habe ich da durchaus eine andere Herangehensweise und das definiert dann das Stück und auch die Stilistik, ne? Also wenn ich jetzt, aber da gehen wir gleich noch tiefer ins Thema. Das wäre jetzt erstmal so die erste Fallunterscheidung, die ich persönlich mache. Wie ist das bei dir?
Ja, ich habe hier auch so ein bisschen aufgeschrieben, variiert je nach Situation, Spielniveau, Ziel und natürlich der zur Verfügung stehenden Hilfsmittel. Also habe ich schon Sheet oder Noten oder Tabs oder muss ich mir das komplett raushören oder was weiß ich, ne? Und ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal von einem fertigen Song aus, sonst sind wir ja auch eher im Thema Songwriting. Und dann gibt es schon unterschiedliche Ziele, was so ein bisschen deine Fallunterscheidung auch beinhaltet. So die erste Frage, will ich das so original wie möglich 1:1 spielen, also vielleicht, weil ich in der Tribute-Band spiele oder der wahrscheinlichere Fall, eben wie du gesagt hast, das ist für einen Unterricht und ich will da ganz viel mitnehmen und versuche das so 1:1 und original zu spielen, wie ich das kann. Mhm. Dann der weit verbreitete Fall, hey, wir wollen das mit der Coverband spielen oder mit der Band, wollen wir die Nummer spielen und das soll schon der Original-Song werden, aber der muss nicht Note für Note sein, also wenn man das nachher erkennt und also ob da irgendwie dann mal drei Noten in der Reihenfolge 1-2-3 oder rückwärts 3-2-1 kommen, Hauptsache an der Stelle klingt das nach dem Song. No, und dann wäre noch eine andere Möglichkeit, okay, ich will den Song, wie du gerade schon gesagt hast, in Struktur und Melodie etc. so ein bisschen wiedergeben, aber wir wollen eigentlich eine eigene Version draus machen. So, da muss man ja auch die großen Bahnen des Songs lernen und ist dann aber relativ frei. Ne? Und egal, was man macht, ist eigentlich die erste Begegnung mit so einem Song sollte dann immer hören statt spielen erstmal sein. Ich weiß das von mir selber und ich erlebe das auch im Unterricht immer wieder, dass noch bevor der Song überhaupt 30 Sekunden gelaufen ist, wird schon mitgedudelt und dann kannst du natürlich gar nichts mehr wahrnehmen, ne? Und wenn ich eben jetzt zum Beispiel für irgendeinen Gig oder so manchmal Noten oder Sheets bekomme, so dann frage ich immer noch Audios und wenn dann die Antwort ist, ja, aber da gibt's nur so einen ganz schlimmen Live-Mitschnitt, doch, dann will ich den unbedingt haben, weil das, egal wie schlimm der klingt, da steckt so viel drin. Das Hören ist natürlich total wichtig, es geht ja um Musik und die Frage wäre halt, findest du auch der größte Fehler, den man machen kann bei einem neuen Stück, wenn man das üben will, ist zu früh zum Instrument zu gehen oder greifen?
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, das ist ja wissenschaftlich ist das ja schon überholt. Ich werde gerade hier wie immer unterbrochen.
Sind wir schon 10 Minuten? Die Kaffeemaschine ist schon wieder so spät.
Ja, und der Kaffee ist leer. Das ist viel schlimmer. Egal. Also das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Diese Sache mit den Lerntypen. Also ich bin eher der visuelle Lerntyp. Ich bin eher der auditive Lerntyp etc. Ist ja so ein bisschen überholt. Man hat ja herausgefunden, dass das Gehirn tatsächlich ziemlich randomisiert entscheidet, selbst bei der gleichen Aufgabe, zum Beispiel Vokabeln lernen, ja, welcher, ich sag mal, Kommunikationskanal gerade der bevorzugte ist. Aber es gibt beim Schlagzeug, und ich könnte mir vorstellen, dass es bei den anderen Instrumenten im Grunde genommen ähnlich ist, es gibt beim Schlagzeug gibt es ja dieses sehr physische Element. Und manchmal ist das so, dass ich mit Schülern und Schülerinnen, wenn die ein neues Stück anfangen und ich sag mal so viele Details so mit Ghost Notes und Zeug drin ist, dass wo die noch nicht so sensibilisiert für sind, aber die schon weit genug sind, dass sie so relativ stabil eine viertaktige Form, dass sie das schon antizipieren können und so, dann lasse ich die immer mal so ein, zwei, ich nenne das Exploration Playthroughs machen, also dass sie quasi nur eine ganz einfache Beatbegleitung spielen und so, ja, also wo sie sich nicht beim Beatspielen konzentrieren müssen. Das setzt natürlich immer voraus, dass die Kompetenz, man kann schon gut mit Musik spielen, etc., ne? Dass das schon da ist. Und während sie diesen Beat spielen, sollen sie aber dem Stück zuhören. Mhm. Und manchmal führt das dann dazu, dass sie schon so an den richtigen Stellen auch schon so die richtigen Dinge antizipieren. Und das hat manchmal einen ganz, ganz tollen Effekt. Kommt aber sehr auf das Stück an, ja, und auch sehr auf den Schüler und vor allem auch dann, oder die Schülerin, und dann auch sehr auf den Punkt, den man vielleicht auch mit dem Stück im Unterricht machen möchte. Ja. Ja, ich habe gerade ein super aktuelles Beispiel. Wir sind nämlich nächste Woche auf Klassenfahrt bei Biffy Clyro. Und das ist eine Band, die sehr bekannt dafür ist, ganz tolle Rocksongs zu machen, die, wenn man die hört, ganz toll klingen. Und man denkt, oh, das klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber es fällt erstmal nicht auf, bis man dann versucht, eben dazu zu spielen und festzustellen, dass es wenig Bands im, ich sag jetzt mal, popularen Rockbereich gibt, die so krass mit Oddmeter arbeiten. Aber das ist nie so offensichtliches Oddmeter, sondern es ist immer irgendwie so eingeflechtet und du merkst es wirklich erst, wenn du erstmal mit deinem Standard Vierviertel-Ding irgendwie rangehst und dann alle zwei Takte links und rechts einen um die Ohren kriegst und es ist irgendwie nie stabil so, ne? Und da ist es mal ganz gut für so ein erstes Mal zu sagen, Achtung, hier war ein Hinweis, das passt gerade nicht. Ah. Genau. Aber sonst gebe ich dir recht, erstmal hören. Und vielleicht manchmal, auch das wieder eine Typenfrage und auch eine Levelfrage natürlich, ja, vielleicht beim Hören schon mal so ein bisschen Takte zählen, ja. Wie lang ist die Strophe, so, ne, also das schon. Aber ich würde auch sagen, eher die Sticks erstmal noch nicht in die Hand nehmen, so.
Genau, und ja. Ich meine, wir sagen ja auch nicht umsonst, man nehmt euch auf, dann könnt ihr nochmal zuhören, ohne dass ihr aktiv spielt. Da hat man einfach mehr Ressourcen zum Zuhören, ne? Aber natürlich ist manchmal vielleicht auch, wenn man, ja, also gibt bestimmt die Fälle, aber ich würde auf jeden Fall trotzdem als heißen Tipp, weil es wird eher vergessen als zu viel gemacht, erstmal nur hören. Und also wenn ich eine Setlist bekomme mit einem Haufen Songs, dann mache ich mir auch gerne mal eine Playlist, höre die auch so nebenbei, da nimmt man schon einiges mit, ohne drüber nachzudenken. Und dann kommt man aber meistens trotzdem irgendwann so an den Punkt, wo man mal also bewusst hören sollte, beim Autofahren, spazieren gehen, mit Kopfhörern vielleicht, wo man wirklich ganz krass drauf achtet, oder man setzt sich natürlich noch besser. Also ich denke jetzt gerade schon wieder durch meine Brille, ich habe nie Zeit dafür, so, ne? Muss man irgendwann machen, wenn man sowieso gerade quasi Kapazität hat. Der optimale Zustand ist natürlich, du setzt dich auf den Stuhl und hörst ganz in Ruhe das Ding, ne? Und wie du gerade schon sagtest, da kann man schon so ein bisschen mitzählen, mitklopfen, versuchen, das große Ganze zu verstehen. Was ist denn das für eine Form? Was ist so das Feel, Listig, ne? Dann, wenn man das so ein bisschen hat, dann kann man vielleicht auch schon mal, also ich bin da mittlerweile wirklich, dass ich mir dann, wenn ich jetzt wirklich richtig ran will an den Song, mache ich mir immer einen Mix, wo ich den Bass irgendwie ein bisschen isoliere mit und einen Mix mache, wo alles andere leise im Hintergrund läuft und der Bass ist right in the face, dass ich da alles verstehe und so, ne? Und das mache ich auch, wenn ich Noten oder Tabs habe, dass ich tatsächlich vielleicht erstmal höre, ohne da drauf zu gucken, weil dann bin ich schon so mit Mitlesen quasi beschäftigt und das ist ja für viele auch so ein Ding dann, ne? Und dann kommt genau das, was du gesagt hast, dann versuche ich mir erstmal eine Landkarte von dem Song zu machen, Intro, Strophe, Chorus, Bridge, Outro, was weiß ich, wo sind Wiederholungen, verstehen, welche Teile öfter vorkommen, dass man die nicht jedes Mal, oh, neuer Teil, dann fängt man wieder von vorne an, sondern dann zu merken, ach so, den hatte ich schon mal dann so, ne? Am Anfang ist man ja vor lauter Chaos, erlebe ich im Unterricht auch mal wieder, dass das immer als was Neues genommen wird, ne? Da kann man sich das Leben einfacher machen, ob du das jetzt in einer App wie Anytune hörst vielleicht oder in deiner DAW oder so, du kannst dir Marker setzen, dass du in die Teile reinspringen kannst, wenn du nachher arbeiten willst, das oder Oldschool, du schreibst dir die Zeiten auf, wann kommt welcher Part im Stück und sowas, ne?
Also das, da bin ich ehrlich, da ist das Nutzen einer App schon deutlich
auf jeden Fall
zeiteffizienter, also gerade sowas wie, da finde ich Anytune auch immer noch ungeschlagen, einfach, dass du da Stellen taggen kannst und auch benennen und sogar Notizen da reinschreiben kannst. Das nutze ich bei so gutes Beispiel jetzt gerade hier mit dem Biffy Clyro Song, den habe ich da reingeladen und da habe ich jetzt direkt Sprungmarken und so im Sinne von hier nochmal gucken, Handsatz checken und so. Und das ist auch dann im Unterricht, also wenn die Schüler das dann spielen mit dem Stück und du drückst einen Knopf und du bist direkt an der richtigen Stelle, so. Das spart richtig Zeit.
Das ist das Erste, was ich mache, wenn auch ein Schüler spontan einen Song mitbringt oder so, dann mache ich den in Anytune auf, damit ich sofort, erstens kannst du an der Wellenform meistens schon sehen, wo was anfängt, so dann, also du sparst einfach eine ganze Menge Zeit, die du für sinnvollere Sachen dann im Unterricht nutzen kannst. Und das ist natürlich in deiner eigenen Übesession genauso, ne?
Ja.
Und ich sag mal, die großen Bahnen noch zu Songstruktur verstehen, das ist ja dann so für einen Bass auch, wo wechseln sich Pattern, da ist es mehr schwebend, ne? Ich hatte gerade vom Volker erzählt, mit dem Big Band Ding haben wir gestern geguckt, erste Solo-Section, okay, ist eher so ein zweitaktiges Pattern und der zweite Takt ist mehr so ein Ausklingen des ersten Taktes eigentlich und dann irgendwie, wenn dann die zweite Solo-Section kommt, jetzt hat man zwei Takte in den durchgehenden Puls und es ist eher ein eintaktiges Pattern, was im Kreis läuft, dadurch groovt es halt mehr, ist einfach dichter und so, ne? Also solche Sachen vielleicht schon mal so auch kurz einfach mit zwei, drei Stichworten da aufzuschreiben, so, wo passiert was. Ach, da spielt er immer gestern hier Price Tag mit dem Schüler noch gemacht im Unterricht. Strophe ist das gleiche wie Refrain, aber Strophe ist immer eine Oktave höher, mehr oder weniger. Und im Refrain wird es dann tiefer. All solche Kleinigkeiten, ne? Und ich denke mal, ihr seid ja dann auch in erster Linie, guckst du mal drauf, macht das eben Bumchuck oder ist da irgendwas Komisches mit der Snare oder Bass oder irgendwas, ne? Und diese großen allgemeinen Sachen.
Ja, das kommt jetzt super drauf an, weil das wirst du ja im Unterricht auch kennen, wenn man so an einem Original-Song arbeitet und es darum geht, ich sage jetzt mal, en Detail zu arbeiten. Und dann gibt es natürlich, je nachdem, was sich die Schüler und Schülerinnen da aussuchen, gibt es natürlich immer diese Momente, wo die Vorgabe, also der Bassist oder der Drummer, mal etwas tiefer in die Werkzeugkiste greift und, sagen wir mal, der Durchschnittsschwierigkeitsgrad des Stückes mal so für einen halben Takt einfach mal sich verdoppelt, um dann wieder zurück zum Durchschnitt zu gehen. Und ich habe dann super oft, vor allem in der Erwachsenenbildung, nehme ich das stärker wahr noch, diesen perfektionistischen Anspruch, mein Stück ist erst gut, wenn ich auch diese, in Klammern, für mich noch viel zu schwere Stelle, gut spiele, Klammer zu. Und da ist dann immer so, habe ich mir extra aufgeschrieben hier bei so Detailgrad-Sachen, wenn sowas passiert, guckt euch bitte erstmal 2 bis 3 Live-Versionen an, könnt ihr bei YouTube super machen, ja, und schaut mal, wie nah der originale Drummer oder die Drummerin an der Vorgabe spielt. Da gibt es nämlich einen ziemlich breiten Korridor von Note für Note bis zu hat gar nichts damit zu tun, was sozusagen bei der Studio oder bei eurer Referenzaufnahme zu hören ist. Und wenn jetzt zum Beispiel der Drummer sich schon eher stärker entfernt und ihr feststellt, ihr guckt euch sogar von der gleichen Tour mal 2 unterschiedliche Versionen an und stellt fest, von, keine Ahnung, Tourtag 1 zu Tourtag 17 spielt der komplett andere Fills, ja, dann habt ihr meiner Meinung nach so, ja, so ist meine Philosophie, habt ihr da auch die Freigabe, andere Fills zu spielen. Es gibt also immer so, ich sag immer so, Signature Fill oder Signature Drum Part versus ich spiele da gerade eine einfache Begleitung und ein funktionales Fill. Also ist da gerade, spielt der Drummer irgendwie an Tag 1 so ein Pat Boone, Debbie Boone, so ein Ta-Tum, Ta-Ka-Tum, Pum, ja?
Ja,
oder ist es so ein Fill wie ja, das kannst du nicht verändern, das ist Teil der Komposition. Also da würde ich immer so ein bisschen gucken, sprechen wir hier wirklich über einen Drum Part oder sprechen wir über eine Begleitung? Und dann bei Begleitung gibt es natürlich trotzdem Eckpunkte, die wichtig sind. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, das Riff von Word Up, also hier von Gunn, ja, und Camillo, bla, ja, das ist für mich kein Drum-Part, das ist für mich schon eher noch eine Begleitung, die aber so rhythmische Akzente hat, die man schon mitnehmen muss, ne? Unisono, Bass, ja, und Bassdrum, ja, ja, da kommst du schon nicht drum rum.
Gitarre auch,
und man erkennt, wenn du den Drum-Groove spielst, dieses viertaktige Pattern, man erkennt den Song schon, aber es ist jetzt noch nicht über der Maßen Signature. Es ist jetzt noch nicht der Groove von Rosanna. Ne? So, das ist für mich so in der Mitte, würde ich sagen. Ne? Hingegen, ja, jetzt das, also ich sag mal, ne, sozusagen Begleitung für mich wäre Billie Jean. Ja? Drum, 8 Noten Drum Groove Nummer 1. Ich meine es nicht wertend im Sinne von schlecht, sondern ich meine es im Sinne von, okay, es ist 8 Noten Groove Nummer 1, also Bassdrum auf 1 und 3, Snare Drum auf 2 und 4, 8 Noten halt da drüber. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich über 1000 Songs aufzählen, die exakt das gleiche Pattern verwenden.
Ja.
So, ja. Da würde ich jetzt nicht von einem Drum, also wirklich, das ist für mich eine Begleitung. Sweet Home Alabama wäre für mich eine Begleitung, da gibt's keinen Drum Part. So, Word Up ist ein gutes Beispiel so für die Mitte und Rosanna wäre jetzt ein Paradebeispiel für, okay, das ist ein Drum-Part, da kannst du im Grunde genommen eigentlich nicht so richtig wirklich Sachen weglassen, die Ghost Notes am ehesten.
Ja.
Aber den Groove musst du schon so spielen, wie der ist. Und das muss man, finde ich, immer herausarbeiten. Und gerade bei den Fills, bei uns Drummern, ist es so, dass da dann häufig diese was ich gerade schon beschrieben habe, einmal dieser, mal, sagen wir mal, wir haben hier insgesamt 10 Level und der Drumpart im Schnitt durch den Song ist, ich mal, Level 3,5. Und dann kommt aber der 8. Takt der Form vorm zweiten Ref so und da spielt der Drummer einmal, ne, greift er wirklich mal ein bisschen tiefer in die Werkzeugkiste und wird mal ganz kurz ein Level 8 Fill und du denkst, da komme ich hier nie hin oder das dauert ja noch 3 Jahre, bis das geht von der Koordination. Und dann, wie gesagt, guck mal 2, 3 Live-Versionen. Und dann kann man immer noch vereinfachen und immer die Frage stellen, ist das jetzt ein Signature-Ding oder nicht?
Ja, und selbst wenn es das ist, bringt es überhaupt nichts, wenn das noch nicht dein Level ist, dann musst du trotzdem auch vereinfachen und,
ja, genau.
Und auch wenn es dein Level ist, würde ich jetzt sagen, okay, du hast dir das angehört, du weißt jetzt ungefähr grob die Form des Songs und hast jetzt ein gutes Gefühl, Feeling etc. Und dann würde ich jetzt das aber auf jeden Fall machen, was du vorhin schon gesagt hast. Jetzt mache ich einfach mal so ein paar Pilot-Ausflüge durch den Song und spiel mal. Und störe mich jetzt aber noch nicht dran, dass ich noch nicht alles irgendwie 1000%ig habe und die schweren Stellen, die spiele ich erstmal einfacher. Ne? Also da gilt dann jetzt erstmal Groove vor Details so, ne? Erstmal durchkommen. Und ich habe auch oft, dass ich das im Unterricht nochmal sagen muss, weil wir natürlich im Unterricht teilweise sehr detailverliebt arbeiten, um eben da viel mitzunehmen und so, dass ich dann manchmal Schüler daran erinnern muss, wenn die jetzt 20 Songs für ihre Band lernen müssen, dass ich sage, hey, du kannst die Songs jetzt, also es macht jetzt keinen Sinn, die alle so detailverliebt zu üben, wie wir das jetzt mit diesem letzten Song gemacht haben, weil weil wir Flea jetzt auschecken wollten oder so.
Ja.
Du musst da jetzt ein bisschen mehr in den großen Bahnen denken, ne? Also spiel eine vereinfachte Version. Versuch zu verstehen, warum du da spielen darfst, was du spielst. Also such dir mal irgendwie die Under the Bridge Chords irgendwie Geschichte aus Google raus und guck mal, was sind das denn für Akkorde und versuch mal zu verstehen, warum darf ich jetzt diese Töne spielen, die ich da spiele. Was sind das für Griffbilder, die ich kenne, die immer wieder vorkommen.
Aber das ist,
dass du auch nicht, wir haben gerade über Fills gesprochen, ich lasse dich sofort, dass du nicht, wenn jetzt irgendwie immer in Takt 8 so ein Fill kommt und das kommt 17 Mal im Song und das ist jedes Mal ein bisschen anders, dass du nicht irgendwie 17 Fills übst, sondern verstehst, ach so, das ist A-Dur Pentatonik und jedes Mal ein bisschen anders so, ne?
Ja, Under the Bridge ist ein super Beispiel für uns Drummer, weil das einer von diesen Songs ist, dass wenn man den Note für Note spielt, dann stellt man fest, und das merkt man, wenn man erstmal oberflächlich das Stück hört, da hört man das erstmal nicht so, bis du dann mal wirklich einen Kopfhörer aufsetzt und mal auf die Drums explizit hast, stellst fest, ui, da sind sehr viele Details drin. Sehr, sehr, sehr viele Details, die sich sehr stark unterscheiden. Auch so Bassdrum-Figur, die sich über den Song entwickelt und Ghost Notes mit den Fingern gespielt und leise Sidesticks, laute Sidesticks hier in der Öffnung, die dann zwei Takte später nicht kommt. Man sagt so Textchart, ne? Also mit ganz viel unterschiedlichen Texturen und unterschiedlichen Dynamikstufen, ganz feines Spiel. Und den jetzt drumming-mäßig Note für Note auswendig zu lernen, kann man schon machen, würde aber natürlich dem Approach, wie ein Chad Smith Schlagzeug spielt, überhaupt nicht gerecht werden. Ja, also die werden, ich weiß jetzt bei Under the Bridge nicht, der wievielte Take das gewesen ist. Was man weiß, ist, die haben es halt einfach wie immer zusammen in einem Raum aufgenommen. So, ne, kann man auch in der Doku sehen. Ja. Und da wurden hinterher nochmal, glaube ich, Vocals overdubbed. Und das war's. Und super spannend und ein sehr, sehr gutes Beispiel für, da könnte man richtig Zeit investieren. Und ich will nicht sagen verlieren, weil das natürlich die Skills, solche Sounds zu erzeugen, die sind natürlich total toll und wichtig, ja, also da steckt ganz viel drin, aber und da sind wir wieder bei dieser Minimal Viable Version, was brauchst du? Du brauchst ein gutes Timefeel, weil der Song atmet, aber sehr langsam ist. Du brauchst gute Kontrolle über deinen Sidestick-Sound, dass der gut ist. Halt-Öffnung, die Halt darf nicht zu laut sein. Und so ein bisschen die Vorzieher, also deine Fähigkeit mit dem rechten Fuß der Melodie vom Bass und Gitarre zuzuhören. Das sind im Großen erstmal die Fähigkeiten, die du brauchst, um so ein Stück jetzt zu spielen. Ne? Und das fiel mir aber gerade ein, das Stück jetzt gerade zitiert hast. Und da vielleicht mal ein Tipp an die Gitarristen, weil da ranken sich ja immer viele Mythen rum, ne? Frusciante hat da noch eine zweite Gitarre drüber gespielt. Der hat das live dann eine Zeit lang, als er so überfit war, also als er so richtig in Shape war, so Anfang, denn also kurz nach diesem Album, hat er das dann live echt immer irgendwie mit so einem komischen Knotengriff gespielt. Und einen Daumen aus Stahl, habe ich mir sagen lassen. Im Studio hat er nochmal einen Overdub da gespielt am Anfang. Ja. Ne? Also macht euch nicht verrückt.
Ja, also, ne, also gut. Erste Zielsetzung ist dann eben, der Song läuft erstmal stabil von Anfang bis Ende, durchkommen und die Band zusammenhalten ist alles. Und diese ganzen Ghost Notes, Fills, Verzierungen, Originale, kleine Schweinereien, also Texture, was du gesagt hast, die kommen halt später. Ne? Also lieber mit der Hälfte an Tönen gut grooven und durchkommen, als mit allen Tönen irgendeinen Murks verzapfen, wo man immer wieder aus der Kurve fliegt. Ne? Und wenn man das dann hat, dann kann man versuchen, nach und nach, oh, dieses Fill möchte ich aber unbedingt dabei haben. Das ist, wenn du jetzt spielst du irgendwie Easy in der Face No More Version und dann kommt das Fill oder was weiß ich. Und das, du kriegst den ganzen Song gespielt, aber das Ding ist auf einmal 2 Level höher, auch von der Geschwindigkeit irgendwie, ne? Ja. Triolisch auch noch. Und da musst du den Hals hoch, ne? Und dann geht's halt darum, dann gibt's eigentlich immer nur die eine Frage. Erstmal am Anfang, wie langsam ist denn langsam genug? Also der größte Fehler, der dann auch noch immer gemacht wird. Also man kann auch streiten, es gibt auch Sachen, die muss man schnell üben und schnell programmieren, auch im technischen Bereich, damit das Gehirn weiß, was du da willst. Da macht man eher Salamitaktik, vielleicht Ton für Ton oder so. Generell ist aber das Ding auch diese Woche wieder ein paar Mal gehabt, wo Schüler sagen, ja, ich kann das nicht mit dem Zählen und dem Sprechen und dem Spielen gleichzeitig. Ich kann das einfach nicht. Sondern man muss die eigentlich nur dazu zwingen, das einmal in einem sinnvollen Tempo zu beginnen, dass sie merken, ach so, das geht doch, ich mache nur immer zu schnell. So, ne? Also es ist halt der totale Klassiker. Also die nächste Frage, wenn man dann in die Feinheiten rein will, ist dann, wie langsam ist langsam genug? So, ne? Und dann da mal anfangen und nach und nach die Problemstellen isolieren, ne, Loops bauen, also sind auch musikalisch sinnvolle Loops. Das kann mal ein Takt sein, mal 2, 4 oder mal 1,5 oder so, dass man auf jeden Fall immer
oder eine Sektion.
Ja, also wichtig ist, dass der Puls durchläuft, dass du nicht abbrichst, der Puls stoppt und du das Ding jedes Mal wiederbeleben musst. Du kannst irgendwo von mir aus wieder anfangen, aber der Puls muss ein Viervierteltonus ohne Betonung muss durchlaufen können, der Herzschlag so.
Wenn das Stück denn Vierviertel ist.
Ja. Okay. Genau. Na, also mach das nicht bei 9/8-Stücken mit dem Vierviertel-Metronom. Aber es kommt das auch nach 37 Takten wieder vorne raus. Egal.
Genau. Das nennt sich dann der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, genau. Ne? Sehr schön. Sehr schön. Ich habe da noch ein schöne Anekdote versus. Es gibt ja auch noch ein bisschen die andere Welt. Also ich denke jetzt immer so an einen Song mit einer klaren Form. Ich denke natürlich auch in Vierviertel und so weiter und so fort. Und dann denke ich zum Beispiel an ein Video, ich glaube, das ist sogar schon 2 Jahre alt, ich weiß es nicht. Ein Schüler von mir, der Marvin, der hat sich ja mal, also öfter mal, also jetzt gerade wieder mal auch, an einen Song von der Dave Matthews Band getraut. Und das unterstreicht zum einen, also wie würde man da jetzt rangehen, wenn man sich eine x-beliebige Live-Version davon nimmt und sagt, das ist jetzt mal meine Referenz, dazu muss man sagen, die veröffentlichen seit Jahren mittlerweile in ihrer eigenen App, vorher dann bei Spotify und Apple, faktisch ungeschnitten jedes Konzert. Also du kannst einen Tag nach einem Konzert in der App, kannst du das Konzert vom Vortag einfach hören. Ja, so. Und die sind ja bekannt dafür, dass sie ihre Songs sehr stark verändern on the spot. Und dann war bei Marvin so, jetzt nimm eine Referenz-Live-Version, die dir gefällt, die nehmen wir. Und dann müssen wir sozusagen Plan entwickeln, weil das Note für Note zu spielen ist kompletter Kokolores, da wirst du nie mit fertig. Da kannst du im besten Fall auf eine 80% kommen, nicht wegen deinem technischen oder koordinativen Skill, sondern weil die Dichte an Unterschiedlichkeit und Events und Zeug einfach so absurd hoch ist, ist halt einfach so ein Lebensprojekt irgendwie, ne? Da, wie eine Modelleisenbahn, wird nie fertig, ja, im Grunde genommen. Und die Stücke sind ja dann auch in der Regel eher lang, das sind ja keine 2,5 Minuten, das muss man ja immer noch dazu sagen. Und das war ganz interessant, weil wir zwischendurch immer so Zwischenstandsaufnahmen gemacht haben und sich quasi die Art der Interpretation von ihm so über die Dauer, wie wir daran gearbeitet haben, auch noch ein bisschen verändert hat. Und dann hat er doch nochmal eine andere Live-Version gecheckt und hat dann gesagt, aber ich finde da sozusagen diese Endsektion, diese letzten 16 Takte, die finde ich aus der Live-Version eigentlich noch cooler. Mhm. Deswegen nehme ich da sozusagen das Element daraus. Und da galt aber trotzdem am Anfang erstmal auch Form first. Also wo ist Strophe? Wo ist Refrain, wo ist Jam-Part, wo ist Solo 1, wo ist Solo 2 und wo sind dann zum Beispiel im Ref, der Song war Ants Marching, also noch einer von den verstehbareren Songs, sag ich jetzt mal.
Die muss ich auch mal wieder machen im Unterricht. Ja.
Aber auch da ist dann so, dass die dann auch wirklich von Live-Version zu Live-Version zum Beispiel diese Kicks im Refrain mit den Vorziehern, die machen die immer anders, aber auch von Tag zu Tag anders. Und da muss man irgendwann sagen, stopp, wir einigen uns jetzt auf diese Version. Ja. So, weil das, der wirst du ja wirklich sonst nie fertig mit. Aber es war ganz spannend, weil die Grobform also klar, das Solo war mal 8 Takte länger oder 8 Takte kürzer, aber diese grobe Formeinteilung, die war schon immer stabil. Und die Strophen hatten natürlich schon auch immer die gleiche Länge. Nur der Weg von Strophe zu Refrain, der war durchaus von unterschiedlichen Richtungen geprägt. So, ne? Und das war aber super spannend, weil natürlich ganz viele Aspekte von, ich gebe jetzt mal das konsequente Gegenbeispiel, du möchtest gerne den Song This Love von Maroon 5 lernen, am Bass oder am Schlagzeug, wo alles super klar strukturiert ist, ne, nach, ich sag das gar nicht werten, sondern einfach nach Popmusikformel, 4-taktige Form, in der Strophe hast du einen Riff, im Refrain hast du einen Riff, was an der Strophe angelehnt ist mit ein paar Add-ons, dann geht's wieder zurück in das andere, dann gibt's nochmal eine Bridge mit einem etwas anderen Flow irgendwie, ne, bisschen wird mit Offbeats gekitzelt, so, ja, so pop-funkig, cooler Song, das ganze Album ist übrigens eine super Rhythm-Section-Empfehlung, ja. Sind ganz viele tolle, spannende auch Halftime-Shuffle-Sachen drauf. Echt klasse Album. Ich weiß gar nicht, wie das Album heißt. Ich suche das gleich mal raus. Ist wirklich ein Anspieltipp.
Songs for Jane?
Kann sein. Also mega Album. Also ganz, ganz tolle Songs drauf. Also wirklich auch Songs, die für Leute, die Instrumente spielen, wirklich richtig Zeug drin haben. Ne? Toll klingende Drums und alles sehr organisch. Also als, ist ja 90er, würde ich jetzt mal vermuten. Ne? Also da als akustische Instrumente noch gespielt worden in Popmusik. Aber du suchst es gerade schon raus.
Songs About Jane,
ja. War absoluter
nicht so schlecht.
Anspiel und Tipp, also Anhörtipp, und aber ruhig mal, da kann man sich mit beschäftigen.
Als Debütalbum kann man das mal machen, oder?
Ach, das ist sogar das Debütalbum, ja. Krass. Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Ja, guck mal. Aber das, Elemente, das will ich noch eben den Punkt zu Ende machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen ganz strukturierten Song so übe, ist da trotzdem auch erstmal Form first, weil ob ich jetzt bei This Love diese Bassdrum so spiele oder so spiele, das ist schon kein unwichtiges Detail, weil Bass und Bassdrum da sehr unisono-mäßig spielen, aber wichtig ist zu checken, im Refrain passiert eine rhythmische und dynamische Veränderung und die zu antizipieren und in dem Moment, wo der Refrain da ist, zu sagen, okay, die ist jetzt sofort da, das ist, also dieser Effekt ist meistens stärker, wie dass da jetzt noch eine Bassdrum mehr drin ist oder eine Bassdrum weniger drin ist, sondern es ist sozusagen das Gesamte und deswegen immer dieses Form first und das obwohl, ne, jetzt so ein ganz straighter, 4-taktiger Formsong versus der absolute Wahnsinn, ja, und die Herangehensweise zu Beginn ist durchaus ähnlich, meistens ja, bei mir.
Ja, genau. Also Dave Matthews Band, da sind wir jetzt ja auch schon auf einem krassen Niveau, ne, also da, ja. Da machst du im Prinzip ja immer aus einem Song so ein bisschen dein eigenes Ding, dann vielleicht auch am Ende,
ja.
Ne,
und muss ja auch. Geht
da,
ja nicht anders.
Ich hatte ja vorhin noch den Fall genannt, du willst den Song natürlich schon wiedererkennbar präsentieren, aber du willst dein eigenes Ding draus machen, so will man ja manchmal mit einer Band, ne, gerade so früher zu so Studi-Zeiten oder so, wenn man sich auch ausprobieren will, und da kann man natürlich auch immer total cool gucken, dass man einfach mal ein paar verschiedene Varianten oder Versionen hört. Viele Songs, die älter sind, sind ja schon mal gespielt worden. Habe ich gerade diese Woche was Cooles gehabt. Sagt dir die Nummer Mercy, Mercy, Mercy was?
Ja, klar.
Das ist ja auch so ein typisches Session-Stück. Und ist ja, sagen wir mal, sowohl in der Jazz-Welt, weil es halt im Realbook steht, irgendwie sehr verbreitet. Hat ja Joe Zawinul geschrieben, der Weather Report, Lieder mit Jaco dabei und so. Und aber die Version, die das quasi groß gemacht hat, das Stück, ist ja so eine Live-Version von Cannonball Adderley. Und das ist total cool und da ist der Bass relativ relaxed und das kann man auch gut mit Anfängern machen, irgendwie so dumm. Dum, 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 du, 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 dum. Und dann bin ich irgendwann, während Corona hingen ja auch alle, ich sag mal, krassen Musiker zu Hause rum und haben so verrückte Sachen gemacht. Und da gab es so eine Reihe, die hieß, wie hieß die denn, Studio Jams oder so, auf YouTube. Und da hat das so eine Session-Band gespielt mit Nathan East am Bass. Und die haben cool. Das so ein bisschen reharmonisiert irgendwie. Und da habe ich diese Woche mit Money, das habe ich damals so transkribiert, mal 3 Seiten, wahrscheinlich 3 Monate für gebraucht, krassen Scheiß spielt so. Ne? Und das mit Money gemacht, weil der so auf Nathan East steht auch. Und das ist dann schon deutlich anders, aber natürlich so der Vibe des Stücks. Und du erkennst das Stück natürlich auch noch, weil die Melodie da ist. Also wie gesagt, schon so ein bisschen reharmonisiert. Und dann hatte ich aber diese Woche noch mit einem anderen Schüler, wollte ich diese Basisversion machen, hab mich in der MP3 verklickt und hab eine Jaco Pastorius Live-Version aus Versehen angemacht. So irgendwie. Und dann ging's direkt los. Also und sich da so Inspiration zu holen zu ein und derselben Nummer, wenn ihr als Band da relativ offen rangehen wollt, so So, was könnte man denn da selber draus machen? Also nicht um da, ich habe ja letztens schon dein Buch zitiert hier, Steal Like an Artist, ne? Also ja. Weil wenn du da mehrere Versionen dir anhörst, dann vermischen die sich ja in deinem Kopf vielleicht schon wieder zu was Neuem, Coolem, so, ne? Und das wäre noch die Variante, wenn du jetzt weder eine vereinfachte Version oder eine grobe Variante noch die ganz originale, sondern was Eigenes machen willst, dann hör dir mal mehrere Varianten an. Ich habe lustigerweise letzten Sonntag mit einer Sängerin gespielt, die auch in Arnhem studiert hat, und wir hatten beide beim gleichen Lehrer, bei Michael Gustorf, fantastischer Dozent, Harmonie an dem Piano, und haben uns beide zurückerinnert, dass der immer, bevor man ein Stück spielen wollte, hat er auch immer so, was ist die musikalische Vorlage, an der du dich orientierst, und du hast dann immer so auf den Zettel geguckt und dachtest, das sah einfach aus, deswegen habe ich das rausgesucht, so, weißt du? Und er wollte aber immer so wissen, ja, okay, such dir mal drei Beispiele, also drei Versionen des Songs, also er hat immer die Musik so krass in den Vordergrund gestellt, und das ist genau das, und das ist genau das Richtige auch.
Voll. Wo du jetzt gerade sagst, eine andere Version, habe ich, weiß ich nicht, weil der Marvin jetzt gerade traut sich gerade nochmal an so ein Dave Matthews Ding ran und hatte dann so eine halbe Stunde Rabbit Hole und hab dann festgestellt, so wie auch bei dem Konzert, was wir besucht haben, das haben sie ja mit einem Led Zeppelin Song eröffnet, Make Your Own Thing, und da habe ich echt ein paar andere auch so Gastauftritte mit Stevie Wonder und so und das also das Coolste, was ich eigentlich gesehen habe, war im Grunde genommen eine Dave Matthews Band Cover von Sledgehammer. Da brennt jede Sicherung durch, kann ich dir sagen.
Das muss ich mir angucken.
Ja, ich schicke dir mal einen Link. Das habe ich mir, glaube ich, dreimal am Stück hintereinander angeguckt.
Großartig.
Ich schicke dir nachher einen Link. Aber das eigene Ding rausmachen, unser eigener Sound entwickeln, kann schon auch toll sein.
Ja, wo du gerade Sound sagst, da müssen wir vielleicht noch ran auch.
Ja, voll, total. Und das ist ja dieses, ich habe so die ganze Zeit so Déjà-vu-Momente gerade bei der Folge, weil ich gestern und vorgestern viele Unterrichtsstunden hatte von Schülern, die in Bands spielen, und wo wir gerade so ein bisschen wieder in so einer Phase sind mit einigen, wo wir so von en Detail mehr so ins große Ganze gehen. Ne? Also ja, ist okay, du kannst das, du hast die Kondition, das geht alles, aber spiel mal den Song und jetzt spiel den mal so, als würdest du das gerade in einer Konzertsituation machen. Und ein Song spielen ist eben nicht nur die richtigen Noten und zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Tempo spielen, sondern wann ist laut, wann ist leise, Spannungsbogen, Dynamik und dann auch eben Sound. Ne? Und das hat ja unter Umständen meistens, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, einen viel größeren Einfluss auf das Endergebnis, wie, habe ich da jetzt noch diesen Bassdrum-Akzent eingebaut oder nicht? Ja. Und ich sag jetzt mal, der Otto-Normalverbraucher die Otto-Normal-Konzertbesucherin, du stehst irgendwie bei einem Club-Gig im Publikum, Band spielt, das ist cool, und der Gig ist zu Ende. Und die Band kommt noch ins Publikum und schnackt noch mit den Leuten. Und da wird ja keiner zu dir als Bassist oder Schlagzeuger kommen und sagen, hey, also hier in dem fünften Song, den ihr gespielt habt, also sag mal, Coverkonzert hier, da habe ich aber der Nathan East, der spielt da aber das, und beim Drummer ganz genauso. Da wird jetzt keiner sagen, hier, aber da muss aber noch zwei Ghost Songs reinmachen, sondern die Beurteilung in Anführungsstrichen, die findet ja vor allem über das Gesamtbild und über den Habitus und die Energie statt. Also ist am Ende des Tages sind die Fragen, die sich Menschen entweder bewusst oder auch unterbewusst stellen, also gefällt mir das, war das dann, ich sag das mal aus der Drummer-Sicht, hat das gut gegroovt, hat das gut geklungen und war das energetisch angemessen? Also wirkte das so, dass der Drummer sozusagen Teil dessen war, oder hat er alles kaputt gemacht? So, that's pretty much it. So, und da gibt es natürlich noch so diese 0,2% Musikerpolizei, die dann da vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel haben, aber für 99,x% sind das eigentlich die drei Kernfragen, gesprochen aus Schlagzeugersicht, aber ich würde sagen, wahrscheinlich auch gesprochen aus allen anderen Perspektiven. Oder würdest du das anders Siehst du das anders?
Nee, auf jeden Fall. Dieses große Ganze sehen, wo wird laut, wo wird leiser, das mit Dynamik und so, das würde ich auch schon da an der Stelle einordnen. Am Anfang der ganzen Geschichte beim Zuhören sind das die wichtigsten Parameter, die ich mir dann aufschreiben würde und vielleicht markieren würde, wenn ich vielleicht so ein Leadsheet habe oder einfach mir aufgeschrieben habe, Intro, Strophe, Refrain, Strophe 2, Refrain 2, Bridge, irgendwas, dass ich mir da irgendwo Markierungen mache, ah ja, hier nur lange hohe Töne, hier ist sehr dicht und laut und ne, irgendwie solche generellen Geschichten. Das ist schon sehr wichtig. Und du hattest Sound gesagt und das ist auch sehr wichtig, dass man zum Beispiel nicht vergisst, dass vielleicht so der Aggressions- oder Dynamikgrad, mit dem man so auf der Bettkante im Wohnzimmer vor sich hinspielt, nachher nicht das ist, was man im Proberaum abliefern muss oder so. Und dass man da auch drüber nachdenkt, so wie ist das mit Dämpfung, Artikulation und auch soundtypischer Sound. Ich hatte jetzt ein Beispiel im Unterricht, wo ein Schüler mit einer ganz neuen Band Recordings gemacht hat, also er ist da neu eingestiegen. Und hatte sein Instrument cool, schön clean eingestellt und alles eigentlich top und so. Und dann kam er in den Proberaum und oder in den Aufnahmeraum, sagen wir mal. Und die Jungs waren vielleicht von ihrem Vorgänger oder vielleicht auch vom musikalischen Vorbild Maiden oder was weiß ich, waren die so einen klackigeren Sound gewöhnt, wo eigentlich die Saiten aufs Griffbrett hauen zwischendurch und sowas, ne? So, also so nach dem Motto, hau mal mehr rein irgendwie, das muss ein bisschen anders klingen und so. So, und dann ist das ganze Timing in die Binsen gegangen, weil das Instrument nicht auf diese Technik eingestellt war. Ne? Das heißt, er war eigentlich damit beschäftigt, die Saiten übertrieben runterzuhauen beim Anschlag und so. Und das war überhaupt nicht mehr seine natürliche Spieltechnik. Ich denke mal, da ist auf jeden Fall ein Learning, das war eine ganz neue Situation, neue Leute und so, da kann man vorher nichts machen, das ist dann halt so, aber eventuell kannst du sowas vorher antizipieren, so was ist da die gewünschte Spieltechnik, ist das Setup von dem Instrument irgendwie okay oder dies oder das, ne? Wenn das jetzt auf einmal wenn das eine Slap-Bass-Linie ist, nimmst halt nicht dein Short-Scale 60s Bass mit Flat-Wounds, sondern irgendeinen anderen oder so, ne? Das versteht sich, glaube ich, von selbst, aber eben auch so generell schon mal so ein bisschen überlegen, was ist denn in dem Song für ein Sound? Also was ist da, ist das eher so rund und weich oder eben drahtig und vielleicht hast du sogar mehrere Bässe oder wenn du einen Bass mit zwei Tonabnehmern hast, dann überlegst du schon mal, okay, dann gehe ich eher auf den Hals-Pickup, ne, oder auf den Bridge-Pickup oder was weiß ich. All solche Sachen, die halt sonst, wenn du das nachher über, wie ich gerade so zeigen wollte, wenn du das über Spieltechnik ausgleichen musst, weil du vorher nicht drüber nachgedacht hast, dann kann das halt auch mal nach hinten losgehen oder zumindest umständlich werden.
Ey, total. Und das ist bei uns Drummern, würde ich sagen, noch viel
Ja, bei euch ist immer alles schlimmer.
War immer alles schlimmer. Naja, bei uns ist jetzt nicht so einfach, das gesamte Drumkit zu tauschen. Also wir müssen es, glaube ich, wenn es um graduelle Soundunterschiede geht, können wir es fast nur über Spielen, also über Technik, über Schlagtechnik lösen. Und du hast ja schon die ein oder andere quasi Zaungasterfahrung im Bass and Drums Weekend gemacht, wenn ich mal in so einer Session sage, super, mach doch mal die Hi-Hat bitte 30% leiser, damit das schön klingt. Und auf einmal bricht irgendwie der Wolkenkratzer zusammen. Das ist da auf jeden Fall ein Thema. Und natürlich etwas, was sich jetzt gar nicht so sehr an diesen einen speziellen Song sozusagen richtet, sondern eine absolut übergeordnete, ganz wichtige Kernkompetenz ist, die total oft vernachlässigt wird. Ne? Also dynamische Steuerung, externe Dynamik, also Gesamtlautstärke Steuerung, aber eben dann noch viel wichtiger für den Sound, interne Dynamik, Abstimmung zwischen Bassdrum, Snare, Hi-Hat oder auch wie laut im Verhältnis ist jetzt gerade das Fill, was ich spiele, zum Groove, den ich davor oder danach spiele. Ne? Und das sind so große Unterschiede. Und ich hab letztens irgendwie eine Live-Aufnahme, auch da wieder, ne, sorry, wenn ich gerade so Dave Matthews zitiere, aber ich habe heute Morgen ein bisschen was gehört, deswegen habe ich das gerade so total noch im Ohr. Und die spielen da was in dem Song Warehouse in so einer speziellen Version, wo ich noch nicht verstanden habe, welche Instrumente beteiligt sind gerade an dieser Stelle. Die machen so ein ganz kurzes Crescendo. Also das Crescendo dauert so 1-2 Viertelnoten lang und dann schneiden die das so ab und ich verstehe nicht, wie sie diesen Sound so erzeugen. Mhm. Also ich bin kurz davor, mit einem AI-Tool das mal daraus, also die Stems daraus rein zu gucken, wer macht diesen Sound? Also ich glaube, es ist Bass und Violine, Es ist so ein ganz stranger Sound, aber es muss ich dir mal schicken. Vielleicht weißt du, was da passiert. Und das unterstützt aber an der Stelle diese Emotion, die da ist, so krass. Also dieses mystisch böse klingt das da an der Stelle so. Und das ist aber so eine Textur, das habe ich so noch nie gehört. Und das habe ich so, was ist das? Und klar, das ist halt so ein Aspekt. Und das ist aber nie eigentlich jetzt so, wenn ich so gerade spreche von Dynamik und dass man das lernen und üben muss, das ist jetzt ansonsten nicht so individuell in dem Song drin. Also klar, wenn du so Sachen hast, also wenn ich jetzt so an konkrete Songdynamik denke, Rosanna habe ich gerade schon mal fallen lassen als Beispiel. Ein anderes gutes Beispiel, so aus dem Popularbereich, was viele Menschen bestimmt im Ohr haben, der Song Two Princes, ja. wo die Ghost Notes, also allein schon im Intro-Fill und dann über den gesamten Groove wirklich essentiell sind, also wie die Snare gespielt ist, wie die Hi-Hat auch gespielt ist. Im Grunde genommen jeder Red Hot Chili Pepper Song am Drumkit. Ne? Also da spielt das natürlich eine Riesenrolle. Aber es gibt halt auch super viele Songs, wo das eine super untergeordnete Rolle spielt. Also ich denke jetzt, und auch das wieder, ist nicht wertend gemeint, ne? Aber ich habe sofort sowas wie Sweet Child O' Mine von Guns N' Roses oder Guns N' Roses zum Beispiel habe ich total im Ohr so, ne? Wo ich denke so, ja, okay, das ist jetzt vom Schlagzeug relativ wenig dynamisch. Ne? Also da passieren jetzt keine verrückten Sachen innerhalb eines Taktes sozusagen, wo du denkst, hui, wieso habe ich denn hier drei unterschiedliche Lautstärke-Level in einem Takt? Und das ist aber mit Intention so gespielt. Ne? Genau. Und das mal dazu. Das mal zum Thema Dynamik. Dynamik ist eigentlich eine eigene Folge. Ja. Wenn ich eine eigene Podcast-Staffel.
Natürlich, genau. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich würd da mal bei mir so quasi ans Ende springen, wobei das bitte. Ende auch wieder mit der Anfang ist. Mentale Geschichten, beziehungsweise ja. Organisatorische Geschichten. Also mental, ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich dann manchmal so auf die Bremse treten muss und sagen muss, so, hey, guck mal, du hast da 20 Songs und sollst die in 2 Wochen spielen können. Geh mal nicht so daran, als wenn wir uns jetzt 2 Monate mit einem Song im Unterricht beschäftigen, weil wir da alles raussaugen wollen. So, ne? Ja, nee. Da musst du jetzt anders rangehen. Das heißt, das ist eine Frage, wie viele Songs kannst du realistisch in einer Woche schaffen oder so und beziehungsweise, wenn dir klar ist, okay, da muss ich jetzt schnell, weil ich da einspringe irgendwo, eine ganze Menge Songs draufkriegen, dann ist deine erste Sorge, damit du diesen Druck los bist, dass du überall mal einmal durchkommst und mit dieser Basisversion. Und wenn du dann einen dicken Haken an die Setlist machen kannst und sagen kannst, okay, ich komme überall durch, da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten etc., dies und das, dann fällt ja schon mal eine ganze Menge Last ab von deinen Schultern, das viel besser erstmal sich so einen groben Überblick zu verschaffen, auch zu gucken vielleicht, okay, und das sind die 3 Songs, da muss ich ran, weil wenn ich da die Kicks nicht treffe oder so, das fällt auf oder so, ne? Also erstmal die Big Picture so für alle mal das viel besser als nach 7 Tagen immer noch am 2. Song zu hängen und die ersten beiden zwar ganz toll zu haben, aber auch so dieses Datum näher kommen zu sehen und dann völlig wahnsinnig zu werden, dann übt es sich auch einfach ganz schlecht, ne? Und von vornherein eben, was ich vorhin auch gesagt hatte, die großen Ziele klar haben, wie genau darf es denn sein, wie viel muss ich schaffen, bis wann etc. Und was will ich denn selber für mich da eigentlich? Ne?
Ja. So, und ich habe noch einen wichtigen Tipp, den ich loswerden will. Ich habe ja vorhin schon einmal gesagt, vielleicht mal eine ganze Sektion spielen, also 8 Takte Bridge oder so. Und vielleicht gibt es ja dann mal in der Bridge, im Gitarrensolo oder sonst so eine Stelle, wo du rhythmisch noch nicht sicher bist. Und dann wäre mein Tipp, diese Stelle natürlich einzeln, also in einzelnen Takten mal in der Schleife, langsam, Salami-Methode, Sandwich-Methode oder auch Salami-Sandwich-Methode. Jetzt kriege ich Hunger, aber das alles anwenden. Und dann wäre aber der Tipp, um das wirklich zu manifestieren, also dass das zu einem Teil von dir wird und dass das etwas ist, was dich nicht mehr stresst, ist, die Sektion davor und danach in den Übeloop irgendwann mit reinzunehmen. Ja, also dass du dann nicht übst, ich übe nur diese 4 Takte, und aber diese Stelle kommt irgendwann mitten im Song, sondern dass du auch, und da sind wir dann auch wieder nochmal ein bisschen bei Dynamik, ist ja dann oft auch anders, ne? Also es hat eine andere Grundlautstärke, dass du vielleicht den Refrain davor noch spielst, um so auch diese Echtzeitanwendung zu haben. Also dieses, ich nenne das immer vorausschauendes Spielen, also zu antizipieren, okay, jetzt kommt diese andere Sektion und ich bin einfach super sicher, ich bin drin, ich fange nicht sofort mit diesem Stressteil an, sondern ich habe so ein bisschen Vorlauf. Und das ist ja auch die Realität, wie es passiert, weil die Realität ist nicht, ich spiele 8-mal diese schwere Stelle am Stück, sondern diese schwere Stelle kommt halt einmal. Und das ist, ich sag jetzt mal, Fehler, den viele oft machen, dass sie sich dann sehr auf diese schwere Stelle konzentrieren, die im Loop üben, das ist super, das ist aber nicht die Endausbaustufe, ne? Sondern das ist die Konzentration, der Fokus, der Laserstrahl auf diese Stelle und dann sollte man so ein bisschen rauszoomen und ein bisschen was vorne dran und ein bisschen was hinten dran machen. Also ich denke immer dann in Sektionen, also mach doch mal den kompletten Refrain vorher, dann die Stelle, die da kommt, nennen wir sie jetzt einfach mal Bridge und dann mach mal noch den Refrain danach. Also dass du so einen Minuten-Loop hast oder vielleicht 50 Sekunden oder so, weil das nochmal eine andere Form von Konzentration, ja, und von Spielanwendung.
Genau, also erzeugt. Umschaltmomente, Übergänge, ja, und irgendwie große Veränderungen in einem Song, das sind eigentlich auch Sachen, ja, wo man nie genug Aufmerksamkeit reinstecken kann. Und dann kannst du, also da würde ich immer mehr Arbeit reinstecken, als da fehlt mir noch die 27. Ghost Note in dem einen Teil. So, ne? Also ja, das wird nachher deutlich, also gerade in der Rhythmusgruppe, also eigentlich aber bei allen Instrumenten, gewinnst du da, ja, mehr Blumentöpfe mit, als mit, ich habe auch noch die 27. Ghost Note geschafft. Ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist so, in der Beobachtung hier bei Schülern und Schülerinnen ist das etwas, was ich häufiger feststelle, sagen wir es mal so.
Ich muss gerade schmunzeln. Ich habe jetzt endlich mal ganz nach unten hier in unsere Skizzen, wo deine Sachen stehen und das da wieder steht, Andreas ist ein Streber. Sehr schön.
Ja, das ziehst du durch. Ich gucke hier, mache hier bei Notion Board auf und denke, meine Güte, ist ja schön, dass du einen Pro-Account bei ChatGPT hast.
Nee, habe ich nicht. Nein.
Hast du nicht? Okay, ja, ja gut. Ja, dann würde ich sagen, lass mal Feierabend machen. Ich muss jetzt hier mein Salami-Sandwich noch verspeisen.
Ja, mach das mal schnell, sonst fällt es uns noch um. Ja.
So, ne? Nicht, dass ich hier vom Fleisch falle oder so, ne? Ja.
Ja, genau so. Okay, super. Dann würde ich sagen, da könnt ihr bestimmt eine Menge draus mitnehmen, wenn sich irgendwelche Fragen, ja, ergeben. Wenn ihr noch eine schöne Story dazu habt, schreibt uns, wie auch immer. Ansonsten, genau, war es das dann für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du was für deinen musikalischen Weg oder das Erarbeiten des nächsten Songs heute mitnehmen konntest, dann gib uns doch 5 Sterne auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform, wie das die anderen, von denen wir vorhin erzählt haben, auch gemacht haben. Empfehle uns gerne weiter und unterstütze uns wie der Herr, ich habe den Nachnamen im Kopf, Thomas, genau, wie der Thomas das seit gestern auch macht bei Patreon mit dem kreativen Kaffee im Monat im Prinzip. Und ja, bleib dran, bleib laut und vor allen Dingen
ja, bleib groovy.
Oh.
Ja.